Ja, war die letzten Wochen viel unterwegs. Meistens auch Schulungen für die Juleika. Jugendleiter. Das ist ja auch wichtig, dass wir Gottes Volk zurüsten zum Dienst. Ist ja etwas, das wir machen sollen. So, bin ich jetzt verständlich? Ja, gut, dann ist ja gut. Und wenn man so unterwegs ist, dann lernt man ja interessante Leute kennen. Ne? Die letzten zwei Wochenenden habe ich gemerkt, dass Gott so richtig Humor hat. Hab einen jungen, vielleicht 35 Jahre alten, naja, jung für mich, Amerikaner kennengelernt, der selbstständig war, eine Firma hatte für Autoaufbereitung in Amerika, und dann merkte er, es muss noch mehr geben im Leben, und hat dann die Bibelschule besucht und hat dann aber weitergearbeitet in seinem Job. Und eines Tages sagt Gott zu ihm: Ich möchte, dass du hier alles aufgibst und nach Deutschland gehst. Nun muss man wissen, dass für Amerikaner Deutschland durchaus ein sehr interessantes Land ist. Viele schmücken sich damit, dass sie deutsche Vorfahren haben. Das ist dann schon was Tolles, ja. Und gut, da er willig war, Gott zu gehorchen, war das dann, ich gehe nach Deutschland, nicht so das große Problem. Hat er alles verkauft, ist nach Deutschland gegangen, und kurz bevor er abgereist ist, sagt Gott: Ich will dir jetzt noch sagen, was du in Deutschland tun sollst. In Deutschland gibt's eine Menge an Russen, und dahin sende ich dich. Und nun weiß man ja, dass Russen und Amerikaner nicht so gut können. So, erst schickt er ihn nach Deutschland. Wahrscheinlich, wenn er ihn gleich nach Russland geschickt hätte, hätte er gesagt, nee, schick mal einen anderen. Aber so schickt er ihn nach Deutschland und hier dann zu den Russen. Und er dient jetzt in vielen deutsch-russischen Gemeinden und ist an seinem Platz angekommen. Und ich finde, das ist so humorvoll von Gott, wie er manches macht und wie er manche Leute schickt und ja, wie er in unser Leben hineinspricht. Das ist es, was Gott so gerne möchte, in unser Leben hineinsprechen. Aber dazu, und das habe ich hier schon so oft gesagt, bedarf es, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir auf ihn hören. Heute hat mir Gott aufs Herz gelegt, vom ABC Gottes zu sprechen. Das ABC Gottes. Also, ihr dürft euch jetzt erstmal wieder fühlen wie in der Grundschule. Wir lernen das ABC. Aber bevor ich zum ABC Gottes komme, liegt mir so auf dem Herzen, euch eine Geschichte zu erzählen. Du hast uns ja auch schon eine erzählt, Guido, und vielen Dank dafür. Sie passt so wunderbar auch zu diesem Thema. Auch die Lieder, die wir gesungen haben, alles war eine Einheit. Und auch da merke ich den Humor Gottes. Er fügt etwas zusammen und er schmunzelt dabei und sagt: Guck, habe ich alles vorbereitet, ist alles für euch schon da. Das ist ein großer Gott, den wir haben. Das ist ein mächtiger Gott, ein herrlicher Gott, ein Gott, der sich um uns kümmert. Und die Geschichte, die ich euch erzählen will, kennt ihr. Ach, die habt ihr 100-mal gelesen. Aber manchmal muss man etwas erzählt bekommen, dann hört man es nochmal anders. Und so hoffe ich, dass ihr diese Geschichte jetzt vielleicht anders hört, als die hunderte Male, die ihr sie gelesen habt. Die Geschichte könnte im April des Jahres 29 nach Christus passiert sein. Ich weiß es nicht genau. Aber es könnte sein, ja. Und es war ein sehr heißer Tag, als sie passiert ist. Es war Frühling und der Wind hatte nachts gedreht und ist so vom Negev hineingeweht. Sehr warmer Wind, der aus dem Afrika-Bereich reinkam, und plötzlich ist es sehr heiß geworden. Es war die letzte Woche vor dem großen Passafest. Und in dieser kleinen Stadt Bethanien waren wie jedes Jahr Hunderte von Pilgern, Die haben ihr Quartier dort gesucht, etwas abseits von Jerusalem, war meistens billiger als in Jerusalem selbst. Und da sind dann viele hin. Und es war ja auch nicht so weit von Jerusalem entfernt, gerade mal so kurz hinterm Ölberg. Und so war in dieser kleinen Stadt ein sehr geschäftiges Treiben. Auf den Straßen blökten die Schafe, Kinder haben geschrien. Und dort ist unsere Geschichte. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs, ist durchs ganze Land gewandert und die letzten Tage waren ziemlich anstrengend gewesen. Das Wandern von Ortschaft zu Ortschaft und zunehmend Streitgespräche mit den Pharisäern, ja, fast schon feindselig. Dann gab's überall so Gerüchte über Mordkomplott. Auf der anderen Seite, in ganz Jerusalem hat man von Jesus gesprochen und von der Auferweckung des Lazarus, die kurz davor auch in Bethanien passiert ist. Aber das alles hat Jesus erschöpft gemacht. Und darauf nach Bethanien war er wirklich müde. Der Weg war staubig und steil. Und sie sind schon vormittags losgegangen und freuen sich nun auf ein Wiedersehen mit ihren Freunden in Bethanien. Die Jünger beobachten, dass Jesus die letzten Tage so etwas eigenartig gewesen ist, fast, möchte man sagen, sorgevoll. Und auf dem Weg nach Jerusalem hat er von Konflikt, von Verrat und vom Sterben gesprochen. Wie gut, dass das jetzt alles vergessen ist, als sie die kleinen Lehmhütten von Bethanien sehen, die sich da so an den Berghang schmiegen. Und wie überall, so auch hier, Kinder laufen zusammen, neugierig, starrend, Dorfbewohner winken freudig. Jesus ist wieder da, heißt es überall. Jeder weiß es plötzlich. Doch heute keine Predigt, heute kein Besuch in der Synagoge, heute auch keine Heilung. Vielmehr geht Jesus mit seinen Jüngern diesen kleinen, gepflasterten Weg, der an einer Steinmauer entlang führt, so etwas raus aus dem Dorfzentrum zu dem Anwesen von Simon. Simon, das war der verwitwete Gewürzkrämer, der vor einigen Jahren Aussatz bekam, bald darauf aus dem Dorf ausgeschlossen werden musste und ebenso bald darauf starb. Und er geht in dieses Haus, das jetzt das Haus des Lazarus und seiner beiden älteren Schwester sind. Und diese Schwestern, die sorgen an ihn, an Eltern, Stadt und besorgen auch den Haushalt. Shalom lach, Maria, grüßt Jesus, als er als erster in die Nebenkammer eintritt, neben das Wohnzimmer. Vor Freude dreht Maria sich um. Jeschua, shalom lecha, ruft sie strahlend aus. Ich wusste nicht, dass ihr so früh kommen würdet. Nehmt Platz. Nun treten auch die Jünger ein. Maria und Lazarus eilen herbei. Oh, wie schön, dass ihr hier seid, sagt Martha und reicht eine Tonschüssel mit Wasser zum Händewaschen. Ihr müsst hungrig sein. Sofort verschwindet Martha in der Küche. Wie gut ist es, wieder hier zu sein, sagt Jesus und nimmt einen Schluck Wasser aus dem Becher vor ihm. Öllampen werden angezündet, Brot und eine würzige Tunke gereicht. Jesus ist der Ehrengast, der Freund der Familie. Erzähle, Jesus, wo wart ihr? Die Jünger erzählen von den Reisen der letzten Wochen, den Wundern und auch von den Auseinandersetzungen. Da kommt Martha herein.
Diesen Wein müsst ihr kosten. Den habe ich extra für Passa gekauft. Doch für euch spendiere ich diesen Krug heute schon.
Eingelegte Oliven, Schafskäse, Rosinen, frische, knusprige Brotfladen. Ein Festessen für Jesus. Salz wird herumgereicht, Kräuter und Olivenöl für den Käse in einem Schälchen. Ein fröhliches Gespräch beginnt. Gemeinsame Erinnerungen, frohe Begebenheiten und immer wieder ein Wort von Jesus, das alle aufhorchen lässt. Auf einmal steht Maria vom Tisch auf. Schweigend ist sie bisher gewesen. Wie immer hat sie einfach nur Jesus angeschaut, seinen Worten gelauscht. Die Gespräche, das Essen, die Arbeit, all das scheint für sie nur im Hintergrund stattzufinden. Sie verschwindet im Nebenraum und einige Zeit fällt ihre Abwesenheit niemanden auf. Und als sie den Wohnraum leise wieder von hinten betritt, bemerkt es keiner der Gäste. Im Schatten, außerhalb des Lichtkegels, nähert sie sich Jesus. Keiner sieht kommen, was jetzt geschieht. Als Maria beginnt, vergehen einige Sekunden, bevor überhaupt jemand darauf reagieren kann. In ihrem Arm trägt sie eine Alabasteramphore, kunstvoll gestaltet, in warmen Rosé-Tönen schimmernd. Es ist einer jener Flakons, die unten auf den Märkten bei den Spezereihändlern zum Kauf angeboten werden. Nur die sind meistens viel kleiner. Das Fläschchen ist versiegelt. Sofort wird Martha und Lazarus klar, was Maria hier tut. Sie kennen das Flakon. Ihr Vater Simon hatte ein kleines Geschäft von seinem Vater geerbt. Mastix, Baldanum und ähnliche Weihrauchharze hat er von persischen Händlern in Jericho gekauft und in Jerusalem weiterverkauft. Und er baute das Geschäft weiter aus. Edlen Würzwein aus dem Libanon, rote Schminke aus Tyrus, Kassia aus Indien und Nelken aus Ägypten. Parfüms und Mischungen für die Balsamierungen produzierte er selbst und verfügte über eine kleine Sammlung der edlesten und kostbarsten Duftöle. Als eines Tages eine Karawane aus Persien kam, witterte Simon seine Stunde. Eine solche Menge Nadenöl auf einmal erstehen zu können, war selten. Doch es erschien ihm das Geschäft seines Lebens, reine, hochwertige Nade, aus dem Land zwischen Euphrat und Tigris. Er bekam nur wenige Tropfen probeweise zu riechen, doch das genügte ihm. Dies war das feinste Nadenöl, das ihm je begegnet war. Vor seinen Augen sah er Dutzende von großen Emporen mit Balsammischungen, die er jeweils mit nur wenigen Tropfen dieser Aromenessenz würde herrlich duften lassen können. Oh, der Preis des Öls war hoch. 300 Silbermünzen zahlte er auf den Tisch des Karawanenführers. Doch mit diesem Duft würde er über Jahre hinweg hochwertige Parfüms herstellen und guten Umsatz erzielen können. All das schoss Martha und Lazarus durch den Kopf. Der Vater ist vor 2 Jahren gestorben. Maria hat diese Emphore geerbt. Martha als die Älteste das Haus, Lazarus das Barvermögen und den Acker auf dem Hügel. Und dieses Narbenöl ist Marias einziges Erbe. Ihre finanzielle Absicherung, ihre Mitgift und damit die einzige Chance darauf, einen Mann und soziale Absicherung zu finden. Und eben diese Alabasterflasche hält Maria in den Händen. Und mit einem entscheidenden Ruck bricht sie den dünnen Hals des Flakons und beginnt, den Inhalt auf Jesu Haupt zu gießen. Vor Entsetzen bleiben die Augen und Münder offen. Sie schüttet das Öl regelrecht aus. Jenes Öl, von dem bereits nur einige wenig sorgsam dosierte Tropfen genügen, um das Lager eines Königs zu aromatisieren. Doch sie hört nicht auf. Ein dünnes, glitzerndes Rinnsal quillt aus dem zerbrochenen Alabaster, benetzt Jesu dichtes Haar, rinnt über seine Stirn, drängt sein Gewand. Nun wendet sie sich zu Jesu Füßen. Auch über sie gießt sie reichlich aus und massiert jetzt das Parfüm mit ihren Händen ein. Wie eine Explosion von anmutigem Wohlgeruch füllt diese blumige Essenz den ganzen Raum. Süß, orientalisch, verführerisch, unendlich durchdringend, tausend Erinnerungen weckend und die Sinne bedürend. Was ist das? Steht in den Gesichtern der Gäste geschrieben. Und der eine oder andere äußert es auch flüsternd. Doch damit nicht genug. Mit einer flinken Bewegung zieht Maria ihren Schleier aus dem Gesicht, löst die Holzspange aus ihrem dichten, dunkelbraunen Haar und das fällt nun in langen Locken auf sie herab. Ihren Kopf ganz nah an Jesu Füßen windet sie ihre Haare wie ein Tuch um Jesu Füße und beginnt sie damit zu trocknen. Das geht nun wirklich entschieden zu weit. Alles ist voll Nadenöl. Es trieft von Jesus Kopf, von seinem Gewand, von seinen Füßen, von Marias Haaren. Es fließt auf die Felldecken, auf denen Jesus liegt. Was soll das? Platzt es aus Judas heraus. Das ist ein Vermögen wert. Man hätte es für 300 Dinare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Was für eine unsinnige Verschwendung. Nun stimmen die anderen mit ein. Das war ihr Erbe. Wenn Simon das wüsste, das ist wirklich übertrieben. Warum sagt denn Jesus nichts? Stell dir vor, 300 Dinare. Doch Jesus scheint das alles nicht zu hören. Stumm und mehr wissend als lächelnd blickt er auf Maria. Und deren Augen sind unentwegt auf ihn gerichtet. Lasst sie, sagt er. So, als würde er mehr zu ihr als zu ihnen sprechen. Die Armen habt ihr doch immer, doch mich nicht. Ich sage euch, wo immer auf der ganzen Welt das Evangelium verkündet wird, wird man von dem erzählen, was sie getan hat. Es sind wenige Tage später. Seine Haare und sein Gewand sind seitdem nicht mehr gewaschen worden. Es ist der Tag vor dem Passa. In seinem dichten, lockigen Haar ist noch der Duft von Marias Nade, als sein Haupt von dem ersten Schlag des Stockes getroffen wird. Seine Stirn scheint noch von dem Öl zu schimmern, als sie die fingerlangen Dornen bis zum Schädelknochen in seine Kopfhaut stechen. Und als man das Kleid von seinem zerschundenen Leib reißt, riechen seine Gewänder nach Würzöl, so wie es Psalm 45 verheißen hat. Als seine Füße vom Nagel durchbohrt werden, erinnern Sie sich noch an die Haare auf Ihrer Haut. Und noch im letzten Augenblick, bevor Jesus am Kreuz die Sinne schwinden, riecht er selbst das Nadenöl. Maria hat diesen Leib für das Begräbnis gesalbt. Sie hat ein gutes Werk an mir getan, das wird er in Ewigkeit nie vergessen. Was denkst du von dieser Geschichte? Verschwendung oder Hingabe? Wenn wir über Gott nachdenken, so bringt unser Gottesbild das Wichtigste über uns selbst ans Licht. Die geistliche Geschichte der Menschheit beweist, dass keine Religion bedeutender gewesen ist als ihr Gottesbild. Unsere Anbetung ist ehrfürchtig oder oberflächlich, je nachdem, ob ich, der Anbetende, ein in Ehrfurcht gegründetes oder ein oberflächliches Gottesbild in mir trage. Es genügt nicht einfach nur Gott zu folgen. Wenn wir uns selbst ein Gottesbild zusammenbasteln, dann schaffen wir ein Götzenbild.
Jesus kam auf die Erde, um uns Menschen den Weg zu Gott zu zeigen. Ja, er kam, um uns den Gott der Bibel zu offenbaren. Und Gott hat sich in seinem Wort offenbart. Jede Abweichung also von diesem Wort führt zu einem Götzenbild. Was sagt uns die Bibel? Sie sagt uns, wir sollen Gott loben für das, was er ist, insbesondere im Gebet. Guckt in die Psalmen hinein. Viele Psalmen sind dafür die besten Beispiele. Aber wie oft begrenzen wir das Lob Gottes auf seine Liebe? Und den Rest unserer Gebete verwenden wir für Bitten. Die Bibel sagt uns auch, ihr könnt das an zwei entscheidenden Stellen nachlesen, das sind nur Hauptstellen, es gibt viele andere, Jesaja 6, Offenbarung 4, dass die Engel Tag und Nacht Gott loben und anbeten. Und wir haben es gesungen, heilig, 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 rufen sie immer zu. Und das mit einer Lautstärke, dass der ganze Thronsaal erbebt.
Was für eine Verschwendung, wa? Reicht es nicht, wenn sie das ab und zu rufen?
Ja, haben die denn nichts anderes zu tun? Könnten die nicht mal ruhiger werden und sich um mich kümmern? Um meine Nöte?
Es ist für uns Menschen vollkommen akzeptabel, dass einiges rund um uns herum Tag und Nacht in Betrieb ist, oder? So ein Flughafen zum Beispiel oder die Feuerwehr. Natürlich auch die Notaufnahme im Krankenhaus, oder? Ja, sogar McDonald's. All das verwundert uns nicht. Niemand empört das. Denn da stecken klare Werte dahinter. Ein solches Engagement ist es wert. Wir wissen um den Wert des menschlichen Lebens. Also nehmen wir überhaupt keinen Anstoß daran, dass Ärzte und Schwestern nachts aufbleiben, 24 Stunden Dienst schieben, nur um das Leben von Kranken zu retten. Natürlich. Und weil unsere Häuser Wert haben und weil wir wollen, dass, wenn es mal brennen sollte, die auch nachts gelöscht werden, ist es für uns auch selbstverständlich, dass die Feuerwehr Tag und Nacht einsatzbereit ist, oder?
Ist doch selbstverständlich. Aber es geht noch weiter. Selbst vor dem plötzlichen, unerwarteten, nächtlichen Hungertod rettet uns im Zweifelsfall der Chicken Burger. Also, danke, dass auch McDrive Tag und Nacht geöffnet hat.
Ja, für uns Wohlstandsmenschen sind auch Sättigung und Konsum von hohem Wert. Das will ich euch damit zum Ausdruck bringen. Rund um die Uhr, wenn irgendetwas rund um die Uhr geöffnet ist, dann leuchtet uns es ein, wenn wir den Wert dahinter erkennen. Aber hast du dir mal die Frage gestellt, was ist eigentlich der größte Wert? Was ist der zentrale Wert von allem? Es gibt einen Fixpunkt, den Mittelpunkt aller Wertigkeit in diesem Kosmos. Ich möchte mal sagen, das Gravitationszentrum der Wertigkeit. Gold ist wertvoll. Ja? Schade, dass wir so wenig haben. Und genau deswegen ist es wertvoll, weil wir so wenig haben. Es hat Bedeutung für uns Menschen, weil es so selten ist. Aber der letzte und höchste Wert des Alls, das sind noch nicht mal wir Menschen, obwohl wir schon einen unschätzbaren hohen Wert haben, sondern es ist der Wert dessen, durch den und für den und zu dessen Ehre alles geschaffen wurde. Gott ist der unverrückbare Mittelpunkt. Gott ist die massive Realität, lasst mich das mal so ausdrücken. Alles ist gegenüber ihm nur wie ein Schatten. Sein Wert, seine Würde, seine Herrlichkeit sind der höchste und bedeutsamste Wert des Universums. Und seine Anbetung ist die dringlichste Notwendigkeit, die es gibt. Er ist der höchsten Anbetung und der vollständigsten Verehrung würdig. Er ist der höchsten Anbetung und der vollständigsten Verehrung würdig. Nur er ist der höchsten Anbetung und der vollständigsten Verehrung würdig. Es ist doch undenkbar, dass ein Berufsfeuerwehrmann, der gerade Nachtschicht hat, plötzlich seine Schicht absagt, nur weil ihm einfällt, dass er gerade mal was anderes zu tun hat, oder? Können wir uns nicht vorstellen. Aber genau so ist es manchmal, wenn Menschen, und dazu gehören auch wir in Gottes Volk, sich so sehr von den Sorgen dieser Welt oder von dem trügerischen Reichtum ablenken lassen und das vergessen, was wirklich wichtig ist, ihn zu anbeten, in seiner Gegenwart zu sein. Bevor Maria dieses kostbare Öl ausgoss, war sie zu seinen Füßen gesessen. Es war ein anderes Wochenende. Die Martha hat sie geschimpft, warum sie so faul ist und nichts tut. Aber das war der Anfang ihrer Hingabe, ihrer Verschwendung an Jesu. Dieses Sitzen. Dieses Hören, dieses ihn betrachten, ihn anschauen, ihn aufsaugen mit all ihrem Sinnen. Nur Jesus war noch wichtig. Nur Jesus. Und als Jesus ihr Leben ausfüllte, musste etwas überfließen. War diese völlige Hingabe da? War dieses Verschwenden da? Wenn wir Jesus nicht suchen, so wie Gold, werden wir niemals unsere Herzen hingeben können. Bevor wir uns ihn hingeben, bevor wir uns ihn verschwenden, müssen wir wieder neu lernen, ihn zu lieben. Sonst ist all unser Tun, all unsere Rede nur Lärm. Paulus sagt, sie sind wie ein dröhnender Gong, wie eine klingende Schelle in 1. Korinther 13. Wir müssen ihn wieder suchen, wie Gold. Ja, fragst du dich, wie soll ich ihn denn suchen? Bin doch hier im Gottesdienst, ich folge ihm doch nach. Und jetzt werden wir wieder zum Grundschüler. Eine der Dinge, wie du ihn so wunderbar entdecken kannst, ist das ABC. Setz dich heute Nachmittag hin. Meinetwegen hast du eine Tasse Tee oder deine Tasse Kaffee neben dir. Wenn du willst, auch dein Gläschen Wein. Ist vollkommen egal. Und dann fang mit A an. Und denke mal, welche Charaktereigenschaft, welche Eigenschaft Gottes ist in A. Vielleicht fällt dir was ein. Es könnte sein, zum Beispiel, dass dir heute Nachmittag einfällt, oh, er ist allwissend. Er weiß alles. Dann weiß er ja auch meine innersten Gedanken. Dann weiß er ja auch meine verborgensten Sünden. Dann weiß er das, was ich nie aufgegeben habe, obwohl ich es aufgeben sollte in meinem Leben. Oh! Und dann denkst du, trotz seiner Allwissenheit ist er dir immer nachgegangen und hat dich immer geliebt und hat dich immer wieder umarmt, obwohl du bei den Schweinen warst. Obwohl du gestunken hast, war dieser allwissende Gott da mit ausgestreckten Armen. Und du denkst weiter über ihn nach, ja, er ist auch allmächtig. Und dann fällt dir ein Attribut ein, das mit A anfängt, und du denkst den ganzen Tag über eine Eigenschaft Gottes mit A nach. Du gibst dich diesem Gedanken hin. Vielleicht schreibst du sogar ein Gedicht darüber oder komponierst ein Lied. Warum nicht? Ja. Du berichtest anderen davon, wie Gott ist. Gut, hast du schon gehört? Gott ist wirklich allwissend. Erzählst Zeugnisse, wie du ihn in seiner Allwissendheit erlebt hast. Und dann merkst du dir einen Tag, Mensch, Sonntag, ich habe erst nachmittags angefangen, das langt dir gar nicht, um über seine Allwissenheit nachzudenken. Ich nehme den Montag auch noch dazu. Ja, und dann fällt dir über Allwissenheit vielleicht nichts mehr ein, dann gehst du dann am Dienstag zu B. Ja, was ist denn B? Ja, barmherzig. Vielleicht fällt jemand anders was anderes ein. Ich weiß es nicht, was dir einfällt. Mir ist auch barmherzig eingefallen. Und da fallen mir alle Situationen ein, wo er mich nicht verurteilt hat, wo seine Güte grenzenlos war, obwohl ich es nicht verdient habe. Und ich danke ihm für seine Barmherzigkeit. Und während ich ihm danke, fällt mir ein, ich habe den anderen noch gar nicht drüber erzählt. Und dann erzähle ich meinen Nachbarn von seiner Barmherzigkeit. Und so mache ich die Eigenschaften Gottes groß. Und dann denke ich, oh, jetzt habe ich nur über Barmherzigkeit geredet. Vielleicht sollte ich auch mal Barmherzigkeit üben. Und wieder merkst du vielleicht, der Tag langt nicht, um barmherzig zu sein. Und macht nichts. Mach's 3 Tage. Auch gut. Wir können nie genug barmherzig sein. Ja, und dann C. Ja, was ist denn C? Was fällt uns denn bei C ein? Oh, wisst ihr, was mir eingefallen ist? Gott ist charismatisch. Ja, wisst ihr, Charisma kommt aus dem Griechischen und bedeutet nichts anderes als Gnadengabe. Das ist ein Geheimnis, dem wir hier auf die Spur kommen. Charisma ist etwas, das ohne eigenes Zutun verliehen wird. Und der Vater hat dem Sohn jegliche Gnadengabe verliehen. Na, und weil du ja auch sein Kind bist, hat er sie auch dir verliehen. Und während du über die Charismen Jesu nachdenkst, entdeckst du, dass er dir dieselben Charismen gegeben hat. Und du freust dich, ein Kind Gottes zu sein. Ja, du willst mir ja alles schenken. Merk dir, auf was ich hinaus will. Wir müssen wieder dicht ran an ihn. Wir müssen ihn wieder umarmen. Wir müssen sagen, mach dein eigenes ABC. D wie demütig, E wie existent, F wie fröhlich, G wie gerecht, H wie heilig, I wie integer, J wie ja und Amen, K wie kraftvoll, L wie liebevoll. Habt ihr auch schon Attribute von Jesus entdeckt? M wie majestätisch, N, er ist natürlich. O, er ist ohne Falsch, P, er ist pro Schöpfung. Kuh, er ist die Quelle des Lebens. R, er ist real. S, er ist souverän. T, er ist treu. U, er ist unendlich. V ist, er ist verliebt. Er liebt mich. Halleluja. Und er liebt dich. Halleluja. Ah. W, er ist weise. X, hoho. Der lässt sich kein X für ein U vormachen. Und selbst bei Ü, Üsop, dieses bittere Kraut, und er trank den bitteren Kelch bis zum Ende für mich, den wir heute noch feiern werden im Abendmahl. Wenn wir das Abendmahl feiern, feiern wir ein Attribut von Jesus. Er trank diesen bitteren Kelch. Am Kreuz wurde ihm der Schwamm mit Üsop gereicht. Für dich und für mich. Und deswegen ist auch Z wie zärtlich. Zu dir und zu mir. Das ist das, was mir eingefallen ist. Und dir werden tausend andere Sachen einfallen. Und du wirst merken, indem du dich mit ihm beschäftigst, entdeckst du ihn neu, verliebst du dich neu in ihm, nur weil du über ihn nachdenkst. Und dann wirst du merken, das, was du ihm bisher gegeben hast, war nix. Und du fängst an, dich zu verschwenden, wie eine Maria sich verschwendet hat. Ich liebe Gemeinden, wo jeder anfängt, sich für Jesus zu verschwenden. Das sind Gemeinden, Guido. Da staunt das Land. Halleluja. Er ist es wert. Er ist es wirklich wert. Er ist es heute wert. Er ist es morgen wert. Er ist es für immer wert. Lass dich von Maria inspirieren. Ist es so schwer, da zu sitzen und zuzuhören und über ihn nachzudenken? Nee. Kann jeder, oder? Halleluja. Kann jeder? Ja, kann jeder, ist von jedem erfahrbar. Erzähl's deinen Kindern weiter. Ist so einfach, dass die es auch kapieren. Und je früher sie sich richtig in Jesus verlieben, je mehr haben sie von ihm. Ja, mein Vermieter war 60 Jahre alt, als er sich neu verliebt hat. Und vor 3 Jahren hat er geheiratet mit 62. Ja, aber die haben nicht mehr so viel, weil irgendwann ist das Ende zu Schluss. Ich habe mich mit 16 verliebt, ich habe lange was von meiner Frau. Finde ich viel schöner. Halleluja! Lass uns unsere Kinder lehren, dass sie sich früh in Jesus verlieben. Dass sie früh seine Eigenschaften, seine Größe, seine unendliche Liebe kennenlernen. Wollen wir anfangen? Gott segne euch auf diesem Weg. Es war mal eine ganz andere Predigt. Ich saß am Mittwoch in meinem Wohnzimmer und habe rausgeguckt. Du kennst den Garten mittlerweile. Und habe gesagt, Gott, du hast alles so wunderbar gemacht. Dann habe ich stille Zeit gemacht und die Geschichte von der Maria gelesen. Und dann ist diese Predigt entstanden. Für euch. Halleluja. Und für mich. Denn auch ich hab's so notwendig, jeder von uns hat es so notwendig, ihn so zu lieben, dass wir nicht anders können, als uns zu verschwenden in Liebe. Die Engländer drücken das so aus, I keep falling in love, ich falle in die Liebe hinein. Ich finde das viel stärker als nur ich bin verliebt, ich falle in Liebe hinein. Wow. Lass uns in Liebe hineinfallen. Amen.